Ein Mann wird auf offener Straße in Wien erschossen. Hingerichtet nach guter alter Mafia-Tradition. Die Spur führt weit über Wien hinaus und offenbart ein Gangsterdrama, wie es eigentlich nur im Film vorkommt. Und ja, die österreichische Politik ist natürlich auch darin verwickelt. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Ich muss ein bisschen raunzen und ihr müsst da jetzt mit mir durch. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist die wirtschaftliche Lage in Österreich nicht gerade rosig, um es vorsichtig zu formulieren. Das spürt natürlich auch die Werbewirtschaft und naja, dieser Podcast ist ja auch irgendwie Teil davon, also von der Werbewirtschaft. Mit Jahreswechsel sind sämtliche Aufträge eingebrochen. Aktuell gibt es keine einzige Werbebuchung für diesen Podcast und dementsprechend auch keine Einnahmen für mich, also seit mehr als 3 Monaten. Und ich hasse es eigentlich, um Spenden zu betteln, aber eure Unterstützung ist aktuell wichtiger denn je. Ich werde jetzt nicht verhungern, ich habe schließlich noch meinen richtigen Job, aber den mache ich nur in Teilzeit, damit ich eben diesen Podcast machen kann. Das ist jetzt gerade leider halt wirtschaftlich nach derzeitigem Stand ein massives Minusgeschäft. Also würde ich mich freuen, wenn ihr mich auf Steady unterstützt oder mir eine kleine Spende per PayPal zukommen lasst. Die Links dazu findet ihr unten in den Shownotes. So, und zur Einstimmung muss ich noch ein besonderes Dankeschön an Nina und Alex aussprechen. Die haben mir ein wunderschönes Geschenk gemacht und mir eine Ausgabe des Falstaff Spezial geschickt. Da geht es 150 Seiten lang nur um die kulinarische Größe meiner Lieblingsstadt St. Pölten. Das Heft ist wirklich gelungen, kann man sich in der Trafik holen, zahlt sich aus. Nur die Titelzeile ist leider falsch. Da steht St. Pölten, eine Stadt voller Überraschungen. Korrekt müsste es natürlich heißen, St. Pölten, willkommen im Schließmuskel von Niederösterreich. In St. Pölten hat sich übrigens auch ein schreckliches Verbrechen ereignet, über das ich euch natürlich in Kenntnis setzen muss. Einige Mitarbeiter der St. Pöltener Müllabfuhr sollen sich ein stolzes Nebeneinkommen erwirtschaftet haben, indem sie gegen Bestechung Abfälle mitgenommen haben, ohne dass die Auftraggeber die dafür vorgesehenen Gebühren bezahlt haben. Im Mittelpunkt steht dabei aber nicht nur Personal der Müllabfuhr, auch konkrete Betriebe sollen laut Informationen der Krone-Zeitung angezeigt werden. Die Rede ist von Abfall in nicht geringem Ausmaß, ja, der für private Gegenleistungen über das normale Maß hinaus mitgenommen wurde. Was jetzt ein normales Maß ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Hinter vorgehaltener Hand wird erzählt, dass die Mitarbeiter durch die kriminellen Machenschaften innerhalb des Magistrats zu Topverdienern aufgestiegen sind. Erste Maßnahmen sollen bereits in die Wege geleitet worden sein. Auch dienstrechtliche Konsequenzen habe es bereits gegeben und der Bürgermeister hat eine Null-Toleranz-Politik bei Müllsündern erklärt. Ja, St. Pölten, wo selbst der Müll schaut, dass er möglichst schnell rauskommt. So, genug jetzt, sonst beschweren sich wieder einige Spaßbremsen, dass ich zu viel rede, was ich in einem Podcast schon für eine recht gewagte Kritik halte. Aber gerne, ich bin ja Dienstleister. Und wen mein Gelaber am Anfang stört, der kann ja vorspulen. Diese Taste soll schon erfunden worden sein, hab ich gehört. Egal, hurtig zum heutigen Fall. Es geht um ein echtes Gangsterdrama, eine Mafia-Oper, eine Ganoven-Saga. Da schaut der Pate alt aus. Hinrichtung in Wien. Die Mafia, die Cosa Nostra, die 'Ndrangheta. Man kennt sie aus Filmen, aber sowas gibt es bei uns natürlich nicht. Nicht in Salzburg, Innsbruck oder St. Pölten. Mal ganz ehrlich, kein Mafia-Pate würde nach St. Pölten wollen. Die bleiben schön in Palermo. Ganz sicher gibt es keine Mafia in Wien. Weil was täte denn ein Drogenbaron oder ein Anführer eines kriminellen Netzwerkes in der Stadt der Libizaner und der Sachertorte? Also, die Mafia-Paten, die werden in Wien so gut wie nicht verfolgt. Was, die haben Narrenfreiheit und können tun und lassen, was sie wollen? Was, die haben mit Politikern gemeinsame Geschäfte gemacht? Na, das glaube ich nicht. Österreichische Politiker sind alle super sauber und natürlich nicht korrupt. Was macht Karl-Heinz Grasser eigentlich gerade? Wurscht. Nein, Mafia, das gibt es in Wien nicht. Nein, 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 nein. Und was es nicht gibt, das muss man auch nicht bekämpfen. Und deshalb war organisiertes Verbrechen in Österreich lange Zeit nicht einmal verboten. Naja, klar. Warum soll ich was verbieten, das gar nicht existiert? Ist ja logisch, hallo. Der Typ, der da auf der Straße liegt, der mit dem Kopfschuss, das war vermutlich Selbstmord. Na klar, der hat sich von hinten selber in den Kopf geschossen, ganz einfach. Da schau, die Waffe liegt eh gleich daneben. Die angeschossene Frau, die von zwei Männern redet, die ihren Verlobten hingerichtet haben, die ist im Schock, die weiß ja gar nicht, was sie da redet. Oder soll ich mir doch einfach Unfall als Todesursache in den Bericht schreiben? Scheiße, da kommt der Chef. Jetzt müssen wir wirklich ermitteln, so ein Dreck. Dieses von mir völlig ausgedachte Szenario hat sich natürlich so nie zugetragen. Bitte nicht verklagen, ich mache nur Spaß. Ja, blöd, da liegt halt wirklich einer mit Kopfschuss. Naja, die Vorgeschichte. Es ist der 11. Juli 1996, ein eher kühler und etwas regnerischer Sommerabend in Wien. Ja, sowas gab es früher. Ein Mann, 50 Jahre alt, spaziert mit einer deutlich jüngeren, hübschen Dame im Arm die Annagasse hinab. Es ist kurz nach 21 Uhr abends. Die beiden waren am Stephansplatz und waren dort in einem Lokal essen. Jetzt sind sie auf dem Heimweg in Richtung Seilerstätte unterwegs. Auf der Höhe der Hausnummer 9 in der Annagasse drückt sich ein Mann in einen Hauseingang. Er wartet, bis die beiden auf seiner Höhe sind. Dann wartet er noch einen Schritt ab. Er tritt aus dem Schatten hervor, zieht eine Pistole aus seinem Plastiksack und schießt dem Mann von hinten in den Kopf. Als der Mann zu Boden geht, schießt er ihm noch einmal ins Gesäß. Auch die Frau bekommt einen Treffer ab. Auch ihr wird in den Hintern geschossen. Sie bleibt schwer verletzt liegen. Sie schreit um Hilfe. Sie blutet stark. Und sie erkennt einen zweiten Mann, der von der Szene flieht. Beide Männer, der Schütze und der unbekannte Mann, können entkommen. Die schwer verletzte Frau tastet nach dem Mann. Er ist tot. Max Edelbacher, der legendäre Kriminalist und Leiter des Sicherheitsbüros, wird an den Tatort gerufen. Er war gerade mit seiner Frau bei einer Vernissage im Künstlerhaus. Eigentlich wollte er danach noch in eine Pizzeria gehen, aber weil es doch zu kalt war, sind die Edelbachers gleich nach Hause gefahren. Voll unpraktisch, weil die Pizzeria wäre gleich ums Eck beim Tatort gewesen. Also da wäre der Chefermittler der Wiener Polizei zumindest Ohrenzeuge des Mordes geworden. Naja, so muss er halt seine Wohnung verlassen und zum Tatort fahren. Die Ermittlungen. Eine Dreiviertelstunde, nachdem die Schüsse gefallen sind, steht Edelbacher vor Ort. Die schwer verletzte Dame hat die Rettung mittlerweile abtransportiert. Sie wird im AKH notoperiert. Wie sich herausstellte, hatte sie Glück gehabt. Sie hat einen Beckendurchschuss erlitten und die Kugel hat keine lebenswichtigen Organe getroffen. Tja, bei dem Herrn schaut es aber gar nicht gut aus. Der liegt da immer noch. Die Blutlacke beginnt mittlerweile zu vertrocknen. Der erste Blick auf die Leiche bestätigt, dass der Mann sofort tot war. Das Projektil trat am linken Hinterkopf ein und an der rechten Stirn wieder aus. Ein klarer Fall einer Hinrichtung. Das war kein Raubüberfall, der irgendwie schiefgegangen ist. Das war ein geplanter Mord. Das alles schreit schon mal nach organisiertem Verbrechen. Den zweiten Hinweis geben die beiden Schüsse in den Hintern des Mannes und der Frau. Das ist ein Hinweis darauf, dass es sich um eine Bande aus dem Osten handelt. Das soll wohl so eine Art Demütigung der Opfer sein. Vor allem Frauen wird, naja, traditionell in den Hintern geschossen, um sie dann qualvoll verbluten zu lassen. Noch etwas deutet auf organisiertes Verbrechen hin. Die beiden Opfer waren äußerst vornehm gekleidet und in ihrer Abendsgarderobe. Das war kein Mord, wo ein Lurch den anderen abkragelt. Wenige Meter neben der Leiche finden die Ermittler die Tatwaffe. Eine Pistole der spanischen Marke Astra, Kaliber 7,65 mm. Toll, eine billige, klassische Wegwerfpistole. Wenn du planst, jemanden umzubringen und die Waffe danach zu entsorgen, dann kaufst du dir so ein Teil und nicht das Premium-Gerät um 2000 Euro. Habe ich schon mal erwähnt, dass das alles auf einen Mafiamord hindeutet? Da wäre dann noch die Tatsache, dass die Pistole mit einem Laservisier und einem Schalldämpfer ausgestattet war. Hier waren eindeutig Profis am Werk. Außerdem finden die Ermittler 4 Patronenhülsen. Wohin jetzt der 4. Schuss gegangen ist, kann ich euch nicht sagen, ist es jetzt aber auch nicht so wichtig. Nicht ganz so professionell, der Täter hat einen Handschuh am Tatort verloren. Damit sind die Ermittler aber noch nicht fertig. Sie finden ganz in der Nähe bei der Hausnummer 2, dem Hintereingang der Casinos Austria, noch ein Plastiksackerl. Da drin befindet sich eine Maschinenpistole, eine CZ-61 Skorpion, auch im Kaliber 7,65 mm. Und falls ihr jetzt keine Ahnung habt, was das ist, geht's auf Netflix oder was auch immer, gebt dort Gangsterfilm ein und sucht euch die erste Szene mit einer Schießerei. Die Chance ist sehr groß, dass ein Bösewicht eine Skorpion benutzt. Das ist so die klassische Waffe von Mafia-Bösewichten aus dem Osten. Woher die Ermittler sich sicher sind, dass das Sackerl mit der Maschinenpistole drin zur Tat gehört? Schließlich wäre es ja möglich, dass der Mord und das Waffendepot unabhängig voneinander existieren. Naja, in dem Sackerl ist noch was. Nämlich der einzelne Handschuh, der zufällig zu jenem passt, der neben der Leiche gefunden wurde. Außerdem finden die Ermittler noch eine Sturmhaube aus Wolle. Mehr Klischee-Gangster geht einfach nicht. Tja, die Waffen sind natürlich unregistriert und stammen vermutlich irgendwo aus Osteuropa. Der einzige Anhaltspunkt für die Ermittler: im Inneren des Plastiksackerls wird der Handflächenabdruck eines Täters sichergestellt. Außerdem wurde der zweite Mann von einer Überwachungskamera in der Kärntner Straße gefilmt. Die Täter waren beide groß, schlank, trugen Sportschuhe und dürften etwa 20 bis 25 Jahre alt sein. Soweit solide Polizeiarbeit. Den Ermittlern ist schnell klar, dass sie es mit organisierter Kriminalität zu tun haben. Die Tat wurde äußerst professionell ausgeführt, das bestätigen auch einige Zeugenaussagen. Einer der Täter führte den Mord aus, während der zweite den Attentäter mit der Maschinenpistole deckte. Man weiß ja nie, ob da nicht etwas schief geht. Auch der Tatort selbst wurde sorgfältig ausgewählt. Die Annagasse ist sehr schmal, da gibt es wenige Möglichkeiten für das Opfer zu entkommen. Die Hausnummer 9, wo sich der Täter versteckt gehalten hat, hat ein großes Eingangsportal, in dem man jemandem unentdeckt auflauern kann. Also auch solide Arbeit von den Tätern. Ja, auch das darf man hier mal erwähnen. Das ist mal eine Abwechslung. Normalerweise werden die Morde hier in diesem Podcast üblicherweise von den dümmsten anzunehmenden Möchtegern-Verbrechern nämlich begangen. Ja? Der feine Herr Geschäftsmann. Es dauert nicht lange, da steht dann auch die Identität des Opfers fest. Es handelt sich um einen gewissen David Sanikidze, einem 50-jährigen Geschäftsmann aus Georgien. Sanikidze war der gewählte Präsident der georgischen Fluglinie Orbi. Georgien hatte aber den Rücken gekehrt. Er lebte mit seiner Verlobten, der Ärztin Manana Prusetskaya, in Wien. Aber wieso wird der Chef einer Fluglinie auf offener Straße ermordet? Das fragt sich auch der ORF, der in seiner Berichterstattung mehrfach darauf hinweist, dass es bei dem professionellen Attentat durch zwei offenbar sehr gut geschulte Hitmen keine Hinweise auf eine Tat aus dem organisierten Verbrechen gibt. Nein, nein, eine Verbindung mit der Ostmafia lässt sich nicht bestätigen, berichtet der Rundfunk. Andere Medien zeichnen da schon ein anderes Bild von dem Ermordeten. Wie die Recherchen der Journalisten ergeben, hat der Herr Fluglinienpräsident David Sanikidze ein paar Nebengeschäfte laufen. Und mit Nebengeschäften meine ich höchst lukrative, aber auch schwer kriminelle Aktivitäten. Offiziell war Sanikidze seit 1992 Vorsitzender der Fluglinie. Komischerweise wurde er in seiner Heimatstadt Tiflis, also der Hauptstadt von Georgien, auch zum Direktor des feinen Hotels Meteki ernannt. Das gibt es übrigens heute noch. Moment, der wohnt doch in Wien. Wie kann er Direktor eines Hotels in Georgien sein? Ich meine, muss man dafür nicht im Hotel sein, um ein Hotel zu leiten? Offenbar nicht. Dafür gibt es ja Personal. So, und ab sofort begebe ich mich auf potenziell klagbares Territorium. Ihr denkt euch jetzt einfach nach jedem Satz, es gilt die Unschuldsvermutung. Also das denkt ihr euch dazu. Jeder Satz, es gilt die Unschuldsvermutung. Generell, pauschal, alle hier genannten Personen, völlige Unschuldsvermutung. Aber warum war der Fluglinien- und Hotelbetreiber Sanikidze in Wien? Naja, das Hotel Meteki wurde von der Firma ABV Group gebaut. Zu der gehört die International Project Engineering Consult, ABV Leasing und Hotel Invest, ABV Allgemeine Bauten, Vertriebsgesellschaft und Marco Polo Hotels und Resort. Das klingt jetzt überhaupt nicht georgisch, sondern, naja, fast schon deutsch, fast schon wienerisch. Tatsächlich gehört die Firma einem gewissen Leopold Bausbeck. Der hat ein Vermögen damit gemacht, dass er noch zu Sowjetzeiten Luxushotels im Ostblock errichtet hat. und der Generaldirektor von Marco Polo war der ermordete David Sanikidze. Das ist jetzt natürlich auch noch nicht illegal. Bausbeck gilt als guter Freund des damaligen georgischen Präsidenten Eduard Shevardnadze. Und auch Sanikidze war ein guter Freund des Präsidenten und so lernten sich die beiden Herren kennen. Bausbeck heiratete später sogar eine Verwandte des georgischen Präsidenten. Auch das ist natürlich nicht illegal. Was aber verboten ist, ist Schutzgelderpressung. Und da war Sanikidze ein Meister darin. Getarnt als Fluglinienchef und Hoteldirektor soll er westliche Investoren erpresst haben. Ja, es wäre ja schade, wenn so eine neu gebaute Firma in Georgien plötzlich in Flammen aufginge. Da kann man für den Schutz durch die ehrenwerten Mitarbeiter des Herrn Sanikidze schon ein bisschen was springen lassen. Außerdem erfreute sich der Herr Mafiaboss bester Kontakte zu einem gewissen Herrn Grigori Emanuilovic Lutschanski. Und der hat in Wien eine Firma gegründet, die hieß Nordex, deren einziger Zweck war es, das gesamte Vermögen der sowjetischen kommunistischen Partei nach dem Zusammenbruch in den Westen zu transferieren. Sanikidze war der Geldwäscher für diese Aktion, sagt man. Der Ermordete hatte aber noch mehr Kontakte, nämlich in die höchsten Kreise der österreichischen Politik. Sanikidze hatte auch eine gemeinsame Firma mit Innenminister Karl Blecher und dem damaligen Außenminister Leopold Gratz, beide von der SPÖ. Ob die von Sanikidzes Mafioso-Dasein wussten, ist bis heute unklar. Blecher werden ja bis heute sehr umfangreiche Kontakte zur Russenmafia nachgesagt. Der musste ja auch zurücktreten, weil er im Lukona-Fall, da mache ich mal eine Extra-Folge davon, die Ermittlungen unterbunden hat und Akten einfach verschwinden ließ. Dafür gab es dann auch eine 9-monatige bedingte Haftstrafe. 9 Monate bedingt. Ja, er ist übrigens bis heute politisch aktiv. Ebenso hatte der ehemalige Landwirtschaftsminister Erich Schmidt umfangreiche Ostkontakte. Im Rahmen seiner Insolvenz wurde offensichtlich, dass Gelder in Millionenhöhe über sein verschachteltes Firmenimperium im Osten verschwanden. Aber zurück zu unserem feinen Mordopfer. Es stellt sich heraus, dass David Sanikidze unter dem Namen Dado der Georgier bekannt ist. Gemeinsam mit einem gewissen Chakro gilt er als Gründer der georgischen Mafia namens Mkherdrioni. Wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Aber Mafia-Bosse leben gefährlich und Chakro wurde kurz davor mit 14 Schüssen auf dem Parkdeck vor seiner Berliner Wohnung ermordet. War wahrscheinlich auch so ein Unfall oder ein Selbstmord. Die georgische Mafia ist nach dem Vorbild der sizilianischen Mafia organisiert. Für deren Mitglieder gilt die Schweigepflicht, die Omerta. Zu den Hauptgeschäften gehören Waffen- und Drogenschmuggel, aber auch Menschenhandel. Also so richtig sympathische Leute. Schon der Lebensstil des feinen Herrn Geschäftsmannes Sanikidze war luxuriös. Er besaß eine Wohnung in der Zelinka-Gasse, aber aus Sicherheitsgründen lebte er im SAS-Hotel am Parkring. Üblicherweise wurde er von Bodyguards abgeschirmt, aber an diesem einen Tag war er alleine unterwegs. Und auf diesen Moment hat der Attentäter gewartet. Blöd für Sanikidze, also grundsätzlich immer blöd, wenn man ermordet wird, aber Sanikidze wollte Österreich eigentlich verlassen. Er hätte die Russenmafia in den USA von einem gewissen Vjatcheslav Ivankov übernehmen sollen. Der gilt als einer der einflussreichsten Mafiosi überhaupt, hat sich aber blöderweise vom FBI schnappen lassen. Naja, und Sanikidze hätte sein Nachfolger werden sollen und war dabei, seinen Umzug nach New York zu planen. Und mittendrin die österreichische Politik. Der damalige Bundeskanzler Franz Vranitzky soll in der Causa sogar interveniert haben. Angeblich wurden die Ermittlungen der Polizei zu den politischen Verstrickungen des georgischen Mafiabosses von der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität behindert. Also Ermittler haben andere Ermittler behindert, die eigentlich den Fall aufklären wollten. Na brak, kein Wunder, dass die Ermittlungen auch bald zum Erliegen kommen. Während der ORF also noch berichtet, dass es keine Hinweise auf einen Mafiamord gab, titelten andere Zeitungen vom Tod des Paten. Und auch dessen Connections in die Sozialdemokratische Partei Österreichs werden jetzt öffentlich. Tja, ouch. Gangsterflex in Budapest. In Österreich kommen die Ermittlungen nicht weiter. Ja, sie werden auch schließlich aktiv sabotiert. Tja, blöd für die Politik in Österreich. Wenn die Polizei in anderen Ländern aktiv wird, dann kannst du dir mit deinen Weisungen aus Wien den feinen Hintern auswischen. Es war nämlich die ungarische Polizei, der auf einmal etwas sehr Merkwürdiges auffiel. Da stiegen zwei so Möchtegern-Gangster, die schon länger auf der Fahndungsliste standen, im Hotel Marriott in Budapest ab. Die beiden wurden schon länger von der Polizei observiert und die Ermittler stellten eine verblüffende Wandlung im Verhalten der beiden Herren fest. Die beiden waren ansonsten immer ärmlich gekleidet, typische Ostblock-Watniks mit Fake-Adidas-Hosen und so. Sie waren offenbar in Wien unterwegs gewesen und sind mit dem Autobus nach Budapest angereist. Plötzlich hatten sie aber feine Anzüge an und stiegen im luxuriösen Hotel ab. Außerdem besuchten sie Bars und Nachtlokale und vergnügten sich dort mit nicht ganz billigen Damen und gaben plötzlich mit ihrem Reichtum an. Außerdem kaufte das Duo plötzlich Flugtickets nach St. Petersburg. Die ungarischen Polizisten hatten die beiden aber nicht als Mörder von David Sanikidze auf dem Schirm. Sie gingen eher davon aus, dass die beiden einen Einbruch oder einen Raub in Wien begangen haben könnten. Also nahmen sie die beiden Burschen fest, bevor sie das Land verlassen konnten. Dabei handelte es sich um Alexander Jafkatze und Georgi Oniani, beide 27 Jahre alt. Die beiden feinen Herren landen in Untersuchungshaft und ihnen werden Finger- und Handabdrücke abgenommen. Die schicken die ungarischen Polizisten nach Wien mit der Frage, was haben die bei euch ausgefressen? Tja, bei der Wiener Polizei klatscht man in die Hände, denn der Handabdruck von Jafkatze passt zu jenem im Plastiksackerl mit der Waffe. Treffer, Mörder gefasst und die österreichische Politik kann nichts dagegen machen, weil die sitzen ja in Ungarn. Haha. Die beiden werden nach Österreich ausgeliefert. Die Frage ist aber, warum haben die beiden Sanikidze mitten in Wien auf offener Straße erschossen? Und das Motiv ist wie aus dem Klischee eines Gangsterfilms. Rache. Die Geschichte geht so. Alexander war eigentlich ein Low-Level-Gangster von Sanikidze, also von seiner Mafia-Organisation. Der wurde aber irgendwann vom Oniani-Clan abgeworben und galt seitdem als Überläufer und Verräter. Sanikidze ließ im Mai 1996 Alexanders Vater in Moskau auf offener Straße hinrichten. Warum? Ja, irgendwelche Mafia-Gründe. Jetzt hatte Alexander für den Mord an seinem Vater Rache im Sinn und wollte Sanikidze umlegen. Aber so ein Anschlag auf einen Mafia-Boss der Gegenseite muss natürlich von der Chefetage der eigenen Familie genehmigt werden. Naja, der Oniani-Clan fand einen Grund, und zwar einen teuren. Der Sanikidze soll irgendwie von georgischen Banken 15 Millionen Dollar abgezweigt haben. Das hat die Onianis mörderisch angepisst, weil die natürlich auch ihre Finger im Bankenbusiness drin hatten. Also forderten sie von Sanikidze das Geld zurück. Der machte aber gar nichts und dachte sich, er zieht eh bald nach New York um. Die sollen einmal scheißen gehen. Tja, und dann hat der Oniani-Clan das grüne Licht gegeben, dem Sanikidze das andere Licht auszublasen. Also haben die beiden Täter Alexander und Georgi ihre Hausaufgaben gemacht, den gegnerischen Mafia-Boss observiert, einen Plan ausgetüftelt und sie wussten, wann sie zuschlagen müssen. Eben an diesem 11. Juli 1996. Nur eine kleine Randbemerkung, ratet mal, wer Verbindungen zum Oniani-Clan hat. Richtig, der mittlerweile verstorbene ehemalige Premierminister Italiens, Silvio Berlusconi. Die Täter und ein dritter Komplize, der bei der Planung der Tat geholfen hat, werden vor Gericht gestellt. Der Attentäter und sein Helfer werden zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Mithelfer bekommt 20 Jahre. Der Prozess war der am schwersten bewachte jemals in Österreich. Man befürchtete, die georgische Mafia könnte einen Befreiungsversuch starten. Damit wäre der Fall eigentlich abgeschlossen. Aber es ist nicht Österreich, wenn es da nicht noch einen ziemlich dämlichen Plot-Twist gäbe. Die drei Verurteilten gingen natürlich in Berufung. Sie haben ja Zeit, also lebenslänglich, theoretisch. Und im Jahr 2001 landete der Fall vor dem obersten Gerichtshof. Dort war der Richter trotz all dieser Informationen, die ich euch gerade gegeben habe, nicht davon überzeugt, dass es sich um eine Tat des organisierten Verbrechens handelte. Er hat wahrscheinlich nicht zu viel ORF geschaut. Die Tat wurde lediglich auf Mord heruntergestuft. Eine Verbindung zur Mafia konnte der Richter nicht erkennen. Und die Strafen für alle drei Täter wurden erheblich reduziert. Die beiden Haupttäter erhielten 20 Jahre statt lebenslang, der Mithelfer statt 20 nur mehr 15 Jahre. Die Begründung ist einigermaßen kurios. Ich zitiere, und das habe ich mir nicht ausgedacht. Der Senat gestand Yavakadze eine begreifliche Erregung zu. Sein Vater war 2,5 Monate vor der Tat in Georgien erschossen worden und es gab Anzeichen, wonach Sanikidze diesen Mord in Auftrag gegeben habe. Auch eine besonders grausame Tat liegt nicht vor, so das Oberlandesgericht. Die Begründung? Das Opfer habe sich nicht länger in einem qualvollen Zustand befunden. Nach Auskunft ihrer Anwälte wollen Yavakadze und Uniani den Rest ihrer Strafen in Georgien absitzen. Dabei hätten sie sich inzwischen recht gut akklimatisiert. Yavakadze sei im Gefängnis ein beliebter Armdrückpartner der Justizwache und als solcher seit knapp 5 Jahren unbesiegt. Nochmal, ich habe mir das nicht ausgedacht. Und wir sind auch noch nicht fertig. Die Auftragsmörder wurden im Jahr 2010 einfach auf freien Fuß gesetzt. Warum? Ja, die drei haben versprochen, dass sie freiwillig nach Georgien zurückkehren und nicht mehr nach Österreich kommen. Großes Indianer-Ehrenwort. Tja, so einfach kommt man aus dem Gefängnis raus. Klugschiss zum Schluss. Österreich und die organisierte Kriminalität. Wenn ihr vorhabt, eine kriminelle Vereinigung zu gründen, dann macht ihr das am besten in Österreich, denn da ist die Chance groß, dass euch gar nichts passiert, wenn ihr euch nicht allzu deppert anstellt. Deshalb möchte ich jetzt einige Beispiele nennen, womit man in Österreich so durchkommt. Haltet euch fest, der Ritt wird wild. Da wäre etwa der Fall Shukri Ghanem. Der war Ex-Premier von Libyen. Der hatte ein Problem. Er hatte Feinde und konnte nicht schwimmen. Seinen Körper hat man im Jahr 2012 in Wien aus der Neuen Donau gefischt. Komisch, kurz nachdem der Personenschutz für ihn geendet ist. Na, so ein Pech. Die Polizei ging von einem Unfall aus. Komischerweise ist der Akt Verschlusssache. Der Körper wurde nach Libyen geschickt. 2011 ging der österreichischen Polizei der wegen mutmaßlicher in Litauen begangener Kriegsverbrechen international gesuchte Ex-KGB-Offizier Michail Golovatovins, so heißt er, ins Netz. Der wurde auf Weisung des Justizministeriums aber gleich wieder freigelassen und durfte nach Russland ausreisen. Die damalige Justizministerin Beatrix Karl stotterte irgendwas von versäumten Fristen auf Seiten der Litauer daher und damit war der Fall erledigt. 2007 kam es zu einem ganz komischen Vorfall in Döbling. Da fiel eine junge Ukrainerin vom Balkon der Villa von Saif Gaddafi, dem Sohn des libyschen Ex-Diktators. Die arme Frau fiel auf den Kopf und erwachte erst Tage später aus dem Koma. Erinnern konnte sie sich an nichts. Fluchtartig hatte Saif Gaddafi selbst wenige Stunden nach dem Vorfall Österreich mit seinem Privatflugzeug verlassen. Doch die Ermittlungen wurden ohnehin sofort eingestellt. Man habe seine Leibwächter befragt und die hätten gemeint, die Dame sei selbst abgestürzt, so die Staatsanwaltschaft. Gaddafi selbst wurde dazu nie einvernommen. Tja, wieder ein Fall gelöst. Der ehemalige Chef des Wiener Sicherheitsbüros, Max Edelbacher, der diesen Fall heute, den Fall Sanikidze, diese georgischen Namen machen wir fertig, der den Fall Sanikidze aufgeklärt hat, kritisiert die österreichische Politik dafür scharf. In Österreich habe es immer schon eine politische Weisungswut gegeben. Als im Juli 1989 ein iranisches Exekutionskommando in Wien 3 iranische Kurdenführer ermordete, ließ man die Täter laufen. Man eskortierte sie sogar zum Flughafen. Danach deutete die österreichische Regierung an, vom Iran erpresst worden zu sein. Womit wurde nie bekannt, berichtet das Profil. Wer dunkle Geschäfte machen und sich verstecken wollte, ging eben nach Wien. Da wusste man, dass die Polizei sowieso wegschaut, erklärt der deutsche Mafia-Spezialist und Buchautor Jürgen Roth. Seit den 90er Jahren wurden von russischen Mafia-Bossen in Wien hunderte Firmen gegründet. Das Geld wurde in Banken, Firmen und Immobilien lukrativ veranlagt und niemand fragte, woher das Geld kam. Und selbst beim Anschlag auf die Wiener OPEC-Zentrale im Dezember 1975 gab es eine typisch österreichische Lösung. Der venezolanische Terrorist Carlos hatte mit seinen Gefolgsleuten im Auftrag Libyens 62 Geiseln, darunter 11 Erdölminister, in seine Gewalt gebracht. Nach Verhandlungen wurden die Terroristen samt 33 verbleibenden Geiseln am nächsten Tag zum Flughafen Schwechat eskortiert, wo bereits ein Flugzeug der Auer wartete. Der damalige Innenminister Otto Rösch verabschiedete sich dort auch vom Terroristen Carlos, und zwar per Handschlag. Die Russenmafia ist in Wien sowieso allgegenwärtig. Bis zu 12 namhafte Bosse der Ostmafia haben in Wien gewohnt und diese Stadt genossen. An vornehmen Adressen wie am Wiener Graben. Man wusste, Schießereien stören, daher haben sich fast alle daran gehalten, unauffällig zu leben, erklärt Michael Sieger, der pensionierte Generaldirektor für öffentliche Sicherheit. Heute ist Wien der Hort für russische Unternehmen und Oligarchen, weil mit den Sanktionen gegen Russland, dann nehmen wir es in Österreich auch nicht so genau. Das dumme Verbrechen. Soderle, und zum wirklichen Abschluss habe ich mir gedacht, ich bringe noch in der losen Rubrik das dumme Verbrechen Taten, die von besonderen Hirnnädeln und Gescheiterln begangen wurden. Muss jetzt nicht zwingend aus Österreich sein, denn dumme Verbrechen passieren einfach überall. Und heute geht es um eine Tat, die als Pipigate bekannt wurde. Eine für ihren Feuertopf berühmte Restaurantkette in China will mehr als 400 Kunden ihr Geld zurückerstatten, nachdem zwei Jugendliche in die Brühe gepinkelt hatten. Ein Video des Vorfalls, in dem einer der beiden Männer auf dem Tisch stehend sich über dem als Hotpot bekannten Gericht erleichtert, machte in dieser Woche online die Runde. Laut dem Restaurantbetreiber Heidi Lao, der auch außerhalb Chinas Filialen unterhält, und der Polizei geschah die Tat am 24. Februar in der ostchinesischen Metropole Shanghai. Oh, dort habe ich auch schon mal Hotpot gegessen, verdammt. Verdächtigt sind laut der Behörde zwei 17-Jährige, denen ein Gerichtsverfahren droht. In einem Entschuldigungsschreiben erklärte das Restaurant das Video und damit den Vorfall 4 Tage später im Internet entdeckt zu haben. Allerdings seien Ort und Zeit der Tat zunächst unklar gewesen. Erst am 6. März konnte deshalb der Tatort in einer Filiale am Bund in Shanghai bestimmt werden, die Flaniermeile gegenüber der berühmten Skyline der Stadt. Wenn ihr mal dort seid, geht es dort unbedingt hin. Sensationell gut. Aber geht's nicht Hotpot essen, wisst ihr, reingepinkelt und so. Das Restaurant reinigte und desinfizierte eigenen Angaben zufolge alle Feuertöpfe und das Besteck in der Filiale. 4.109 Personen, die zwischen dem Tattag und dem 8. März dort gegessen hatten, sollen nun gegen Vorlage der Rechnung ihr Geld zurückbekommen, sowie ein Zehnfaches des entsprechenden Betrags als Wiedergutmachung. Ja, und das war sie, die 86. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäterin und Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und das ganz ohne Werbung. Und ihr bekommt sogar Zugriff auf eine super geheime Extra-Folge. Ja. Auf Steady könnt ihr auch den Newsletter abonnieren, dann bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Fotos des Ermordeten, also wie er noch gelebt hat. Also das erspare ich euch natürlich. Wenn euch ein monatliches Abonnement zu viel ist oder ihr nicht noch einen Abbucher auf eurem Konto gebrauchen könnt, dann könnt ihr mir via paypal.me@moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Ich würde mich wirklich freuen. Wie gesagt, die wirtschaftliche Lage gerade etwas schwierig. Vielen Dank an Sibylle, Habib, Günther, Sandra, Franz, Carsten und Petra, die diesen Podcast auf die eine oder andere Art unterstützen. Und wenn ich mir was wünschen darf, dann wäre das natürlich Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise auf einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady. Außerdem gibt es eine Mailadresse namens mösterreichpodcast@gmail.com. An die könnt ihr euch auch wenden, das Österreich bitte mit OE schreiben. Das hat zuletzt zu einigen Komplikationen geführt, habe ich gehört. Schaut auch gerne auf YouTube vorbei, dort könnt ihr den Podcast anhören, schauen. Nein, es ist natürlich ein Podcast, es gibt da keine extra Bilder oder Videos oder so, aber YouTube ist jetzt auch eine Podcast-Plattform, auch wenn viele im Publikum das noch nicht verstanden haben und sich dann beschweren, dass es kein Video gibt, weil es ja eigentlich ein Podcast ist. Es ist sensationell. Ich liebe YouTube. Und die Kommentare drunter. Ja, und wenn ihr von dem ganzen Mord und Totschlag hier auf diesem Kanal einmal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei Hightech rein. Das ist ein neues Podcast-Projekt von mir und meinem Kollegen Alex, in dem wir Technologie-News der Woche einfach und leicht verständlich aufbereiten. Garantiert ohne Techno-Mambo-Jumbo und leicht verständlich. Aber auch die Nerds unter euch können sicher auch noch was Neues lernen. Hightech gibt's überall, wo es die besten Podcasts gibt. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint überall, auch dort, wo es die geilsten Podcasts gibt. Am besten schaut ihr einfach auf mörderisch.simplecast.com vorbei, dort findet ihr alle Folgen chronologisch aufgelistet. Außerdem könnt ihr mir auf Instagram unter @MOE-Podcast-Folgen. Da gibt es dann coolen Katzen-Content meistens. Naja. Ja, das war's auch schon wieder. Pinkelt nicht in den Hotpot. Bussi und Baba.